Guten Morgen. In einer christlichen Zeitschrift, IDEA, da erschien am 12. Mai, also vor wenigen Wochen, in einer Statistik Folgendes. 53% aller Deutschen kennt das Vaterunser nach eigener Einschätzung auswendig. Also ungefähr jeder zweite Deutsche. Ich weiß noch nicht, ob die, die das Vaterunser auswendig kennen oder zu kennen glauben, ob sie es auch beten und wenn ja, wie sie es beten. Aber ich habe bei mir festgestellt, seitdem ich mich mit diesem Gebet intensiver beschäftige, auch im Blick auf diese Predigt, da sind mir doch einige wichtige Dinge in Bezug auf das Gebet aufgegangen, die ich so vorher noch nicht erkannt habe und auch noch nicht verstanden habe. Wir befassen uns ja in der heutigen Predigt zum vierten Mal mit dem Vaterunser. Und hoffentlich gehörst du zu denen, wenn du die bisherigen Predigten gehört hast, die auch viel für das persönliche Gebet gelernt haben. Wir haben ja jetzt eine zweiwöchige Pause gehabt in dieser Predigtreihe und ich möchte noch einmal kurz einige grundsätzliche Gedanken zu diesem Gebet in Erinnerung rufen. Wir lesen dazu im Lukas-Evangelium den ersten Vers im Kapitel 11. Dort heißt es, und es begab sich, als Jesus an einem Ort betete, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und danach kommt ja das Vaterunser. Beten, wie Gottes will, ist also offensichtlich etwas, was wir als Jünger Jesu, als solche, die ihm nachfolgen, lernen sollen. Es ist anscheinend nicht natürlicherweise in uns Menschen angelegt. Und dazu ist uns eben das Vaterunser als Muster oder als Vorbild gegeben. In Matthäus 6, Vers 9 heißt es in ehrlicher Weise, und so sollt ihr nun auf diese Weise beten. Damit ist nicht unbedingt gesagt, dass wir wörtlich das beten, was uns die Schrift sagt, sonst würde es ja da heißen, dann sollt ihr das beten, was ich jetzt sage, sondern auf diese Weise. Aber es wird damit betont, dass wir mit der Reihenfolge und mit den Prioritäten und mit der Absicht und Zielsetzung, die uns dieses Gebet, das uns Jesus lehrt oder Jesus gegeben hat, nahelegt. Ich weiß, dass das Vaterunser oft wörtlich gebetet wird, aus der Bibel wortwörtlich übernommen wird. Das ist sicher nicht falsch, solange die dahinterstehende Absicht und Zielsetzung verstanden und bejaht wird. Wenn es aber nur ein oft gedankenloses Hersagen ist, dieses Bibeltextes, vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, das ist ja auch eine Leistung, die Gott anerkennen müsste, wenn ich jetzt das Vaterunser bete, so ähnlich wie in der katholischen Kirche, wo man ja wiederholt dieses sogenannte Ave Maria beten soll oder muss, als Leistung vor Gott. So ist es bestimmt nicht das, wenn wir das einfach nur so daher sagen, was der Herr mit diesem Gebet gemeint hat und was er mit seinen Jüngern lehren wollte. Denn solch ein Gebrauch des Vaterunsers ist ausdrücklich das, was Jesus von seinen Jüngern nicht will. In Matthäus 6, Vers 7, unmittelbar vor dem Wortlaut dieses Gebetes, heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Das könnte man auch übersetzen, sollt ihr nicht reden, ohne nachzudenken. Und das ist ein Beten, wie es dem Herrn nicht gefällt. Wir sollen nicht reden, ohne nachzudenken. Die Anleitung, die Jesus uns in dem Vaterunser gibt, hilft uns, unser Gebetsleben für den eigentlichen Zweck zu benutzen, für den Herr es gegeben hat. Und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Von daher ist das Vaterunser, müssen wir verstehen, eine Leitlinie für ein gesundes geistliches Leben. Für ein Beten, wie es Gott will und seinen Jünger lehrt. Für ein geistliches Leben, das die richtigen Prioritäten hat. Das Gebet beinhaltet ja insgesamt 6 Bitten. Manche machen auch 7 Bitten draus. Ich habe jetzt mich auf 6 beschränkt. Und da finden wir die erste Bitte, geheiligt werde dein Name. Die zweite, es komme dein Reich. Die dritte, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das sind ganz eindeutig, das haben wir auch schon gehört in den Predigten, Gottes Anliegen. Und dann geht es weiter mit unseren Anliegen. Die vierte Bitte, gib uns heute unser tägliches Brot. Das ist die Predigt, der Predigttext für heute. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und die letzte, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Gebet zeigt, dass zuerst immer in unserem Gebet, in unserem Beten, die Anliegen Gottes kommen sollen. Die Anliegen Gottes und dann kommen meine. Wir sind ja immer zu der umgekehrten Reihenfolge hin geneigt, so nach dem Motto, jeder denkt an mich, nur ich. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. So ist es ja auch ganz schnell in unseren Gebeten, dass wir sehr schnell immer das gern zuerst und hauptsächlich beten, was mir auf dem Herzen liegt und nicht das, was der Herr auf dem Herzen hat. Aber das ist eben etwas, was wir lernen sollen und lernen müssen. Und das zeigt uns auch das Vaterunser. Gott will, dass wir zuerst in unseren Gebeten auf ihn schauen. Und dass wir das lernen was und das bewegen, was seine Anliegen sind. Unser heutiger Predigttext also ist der Beginn des zweiten Teils dieses Vaterunsers. Gib uns heute unser tägliches Brot. Dann schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Diese Bitte steht ja genau in der Mitte des Vaterunsers. Und diese Bitte ermutigt uns, Gott um das zu bitten, was wir für den Tag brauchen. Allerdings gibt es ja da zunächst einen scheinbaren Widerspruch, denn kurz vorher sagt Jesus in der Bergpredigt, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Dann könnte man sich ja die Frage stellen, wenn Gott eigentlich weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten, warum sollen wir ihm dann eigentlich unsere Bitten überhaupt noch vortragen? Nun, was ist zu solchen Überlegungen zu sagen? Gott will, dass wir ihn bitten, weil wir dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir uns von ihm, von seiner Güte und von seiner Versorgung abhängig machen und auch abhängig sind. Haben wir uns schon einmal überlegt, warum wir eigentlich essen? Das heißt, auf Nahrung angewiesen sind. Und zwar von Anfang an, seit der Erschaffung des Menschen. Natürlich wollen wir unserem Körper mit dem Essen Nährstoffe zuführen, damit wir leben können. Aber warum hat Gott eigentlich diese Notwendigkeit in der Schöpfung angelegt? Warum hat er den Menschen nicht mit einem biologischen Energiereaktor ausgestattet, der unendlich lange reicht? Hätte er doch machen können. Aber der Mensch braucht ständig Nahrung. Er ist also völlig abhängig als Geschöpf. Und er ist abhängig als Geschöpf von dem, der für diese Nahrung sorgt. Und das ist Gott. Er ist ein fürsorgender und ein liebender Gott. Und somit ist diese Bitte im Vaterunser, die Notwendigkeit zu essen, eine bewusste Anschauungslektion dafür, dass der Mensch nicht aus sich selbst und nicht sich selbst leben und existieren kann. Er ist völlig, aber auch wirklich völlig abhängig von Gott. Und in der Bitte, gib uns unser tägliches Brot, darf und soll das uns immer wieder bewusst sein. Aber mehr noch, wir richten diese Bitte ja nicht an einen Chef oder an das Sozialamt oder einen Despoten, von dem wir irgendeine Bitte oder eine besondere Gunst abbringen sollten. Wir richten sie nicht an einen fernen Gott, sondern wir richten sie an unseren Vater im Himmel durch Jesus Christus. Er kennt uns. Er kennt uns als unser Schöpfer besser als wir uns selbst. Und er gibt uns, wie wir schon zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, das, was gut ist für uns. Nun, was bedeutet nun dieses täglich oder heute in der Bitte? Mich hat es daran erinnert, wie Gott in der Wüste die Israeliten mit Manna versorgt hat. Damals waren sie gefordert, täglich, außer am Sabbat, zu sammeln, um den notwendigen Bedarf für ihre tägliche Nahrung zu gewinnen. Gott hat jeden Tag neu dieses Manna in der Wüste für die Israeliten gegeben. Es war immer genug. Und es war keine Vorratshaltung nötig, aber auch keine Möglichkeit, sich für die Zukunft einzudecken. Der Text sagt, dass dann nämlich das Ganze schlecht geworden ist. Da waren dann Maden drin, wenn man das bis zum nächsten Tag aufbewahrt hat. Und dadurch waren die Israeliten immer wieder auf Gottes Versorgung, auf Gottes Fürsorge angelegt. Die Israeliten, die konnten sich nicht zurücklehnen, wie etwa der reiche Kornbauer, der nach einer guten Ernte meinte, jetzt sei er allein ohne Sorgen für seine Zukunft, wenn er die Ernte für einen späteren Zeitpunkt speichern würde. Und damit drückt er doch aus, dass er von nichts und niemand abhängig sein würde. Und das ist es nicht, was Gott für das Leben seiner Kinder will. Unser Verlangen nach Eigenständigkeit, unser Verlangen nach Unabhängigkeit, das ist ja immer ein Grundzug des Menschen ohne Gott. Das ist ein total widergöttliches Verlangen und es steckt auch in uns drin. Und deshalb sollen wir täglich um dieses Brot bitten, um dadurch deutlich zu machen, wie sehr wir von dem Brot abhängig sind. Nun, was ist nun mit unser tägliches Brot gemeint? Das ist ein bisschen durcheinander. Naheliegend ist natürlich zu meinen, es gehe hier um die Scheibe Brot auf dem Frühstücksteller oder um das Mittagessen mit Schnitzel und Salat oder um das Abendessen mit Käse und Wurst. Aber warum wird dann in dieser Bitte nicht das Trinken erwähnt? Wir können ja viel länger ohne Essen auskommen als ohne Trinken. Das ist eigentlich viel wichtiger noch als das Essen. Sicher ist es so, dass wir unser Essen von Gott erbitten dürfen. Vielleicht machst du das regelmäßig, vielleicht hast du das auch nicht gemacht, weil du denkst, du lebst ja in einem Land, wo die Versorgung weitgehend gesichert ist, es sei denn, es gibt mal kein Mehl oder keine Nudeln oder so im Supermarkt, zur Zeit jedenfalls. Aber wir dürfen Gott um dieses Essen bitten. Aber da ist noch ein bisschen mehr dahinter, in diesem täglichen Brot. Schauen wir uns dazu einmal an Matthäus 4, Vers 4a. Da sagt Jesus, als er versucht wird von dem Satan: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen, lebt nicht vom Brot allein. Brot im oben genannten Sinne, also Nahrung, ist ja nur für unseren Leib. Aber als Menschen haben wir auch eine Seele und einen Geist. Und diese brauchen auch Nahrung, jeden Tag neu. Aber dieser Hunger, der wird nicht gestillt, wenn du statt einer Scheibe Brot zwei Scheiben isst oder statt einem Schnitzel zwei Schnitzel, sondern dieser Hunger deiner Seele und deines Geistes wird nur gestillt, wenn geistliche Nahrung zugeführt wird. Und diese geistliche Nahrung ist das, was wir in 4b lesen. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es ist eben das Wort Gottes, so wie es auch vorher vorgelesen wurde aus Psalm 119, das Wort Gottes, das die Tiefen unserer Seele und unseres Geistes anspricht und ihr Verlangen stillt. Und für jede sonstige Speise, die ja nur unserem Körper dient, ist das nicht ausreichend, wenn wir uns nur auf diese Speise konzentrieren. Und in Römer 14 lesen wir: Im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Hier sehen wir schon einen Anklang an die zweite Bitte im Vaterunser. Die erste Bitte ist es ja sogar: Es ist das Reich Gottes, da beten wir ja darum, dein Reich komme. Und hier ist von dem Reich Gottes die Rede, und es ist mehr als Essen und Trinken. Nämlich, das ist mehr als körperliche Nahrungsaufnahme. Es geht eben auch um das, was der Heilige Geist in uns wirkt, und zwar jeden Tag und unablässig, weil er in uns wohnt und umgestaltet. Und wenn wir von dem täglichen Brot reden, dann dürfen und dann müssen wir auch das Wort aus Johannes 6, Vers 35 mit berücksichtigen. Jesus ist das Brot des Lebens, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, um unseren Hunger nach geistlicher Nahrung und ebenso unsere Sehnsucht nach ewigem Leben zu stillen. Und das heißt, bezogen auf unsere Bitte im Vaterunser, dass mein Anliegen täglich auch dahin gehen sollte, mit dem Brot des Lebens Gemeinschaft zu haben. Eine Gemeinschaft, die die tiefsten Bedürfnisse unseres Lebens stillt und die jeden Tag neu zu suchen wichtig für uns ist, lebensnotwendig ist und die ist durch nichts anderes zu ersetzen. Sind wir also uns dessen bewusst, wenn wir beten: Gib uns heute unser tägliches Brot? Haben wir dabei die tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus vor Augen? Geht dahin unser Anliegen bei dieser Bitte? Der Ausdruck tägliches Brot kann auch übersetzt werden mit notwendiges Brot. Noch einmal, wir sollten bedenken, dass mit Brot eben nicht nur die körperliche Nahrung gemeint ist, sondern die Grundbedürfnisse unseres äußeren und inneren Lebens. Im Blick auf das äußere Leben gehört da Essen, Trinken und Kleidung dazu. Und dazu finden wir auch eine wunderbare Verheißung in Matthäus 6, Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt, die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß doch, dass er das alles braucht. Euch soll es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sehen wir wieder, wie hier die ersten drei Bitten des Vaterunsers mit reinspielen. Darum soll es uns zuerst gehen. Und Gott gibt uns das andere auch. Er gibt es gerne. Wir dürfen ihn darum bitten und er hat es verheißen, dass er uns das geben wird, wenn wir die richtigen Prioritäten haben. Gott gibt, das noch einmal zusammenzufassen, Gott gibt uns alles, was notwendig ist für den Tag. Das hat er verheißen, das hat er zugesagt und Gott lügt nicht. Gott gibt aber uns nicht notwendigerweise den Luxus, den wir haben und an den wir vielleicht gewöhnt sind, in einem Übermaß, der in anderen Ländern ja völlig undenkbar wäre. Wir haben ein Übermaß, eine Vielfalt an Nahrung und wir haben ein Übermaß an Dingen, die wir eigentlich nicht notwendigerweise brauchen. Wenn du heute Mittag nach Hause kommst, dann setz dich mal in dein Wohnzimmer und überleg mal, was du alles hast, was eigentlich nicht notwendig ist für das Leben. Und ich bin sicher, die Liste dessen, was du über das Notwendige hinaus hast, das ist viel, viel länger als das, was wirklich notwendig ist für dein Leben. 1. Timotheus 6, Vers 8 lesen wir, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Nahrung und Kleidung soll uns genügen. Nun dürfen wir natürlich festhalten, dass Gott uns oft mehr schenkt, als wir unbedingt brauchen. Das kann wahrscheinlich jeder hier oder fast jeder hier bezeugen. Er schenkt uns mehr. Und auch das sagt uns die Bibel. Gott gibt uns alles reichlich. Er ist nicht knausrig. Er gibt dir nicht nur eine halbe Scheibe Brot, sondern gibt dir zwei Scheiben oder sogar drei. Er gibt uns alles reichlich, was wir brauchen. Und wir dürfen es genießen. Christen sind nicht für die Askese bestimmt, wie das manchmal auch in der Geschichte des Christentums schon der Fall war, sondern dafür, dass sie die reichlichen Gaben Gottes genießen. Mit dankbarem Herzen, ohne aber einen Anspruch darauf abzuleiten. Also das Nicht-Notwendige, was Gott dir gibt, da hast du keinen Anspruch darauf. Gott gibt es dir in seiner Fülle, in seiner Güte, aber du hast keinen Anspruch darauf. Und noch etwas. Gott hat uns alle verschieden gemacht. Und er allein kennt unsere wahren Bedürfnisse. Und weil wir so verschieden sind, dann brauchen wir nicht alle dasselbe. Vielleicht hast du schon manchmal gedacht, was der alles braucht, das brauche ich im Leben nicht. Das musst du schon Gott überlassen und dem Betreffenden. Weil wir verschieden sind, gibt Gott dir vielleicht mehr oder weniger als deinem Nächsten. Wenn du mehr hast als dein Nächster, dann hast du auch eine größere Verantwortung, diese Gaben recht zu verwalten und vor Gott Rechenschaft abzulegen für diese Gaben. Und wenn du weniger hast als dein Nächster, dann weiß Gott auch da, was er tut und was er gibt. Sei dann nicht neidisch auf den, der mehr hat. Vielleicht will Gott, dass du Genügsamkeit lernst. Oder er will dich davor bewahren, dass du dein Geld für Unnötiges ausgibst. Oder er will dich Wunder erleben lassen, wie er dich versorgt und durchträgt, trotzdem du so wenig hast. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir das. Gott hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnten. Es ist ganz egal, ob der Herr dir nun viel gibt oder wenig gibt. Sein Ziel für uns ist immer, dass wir zu einer Herzenshaltung kommen, wie sie David im Psalm 4 zum Ausdruck bringt. Da sagt David, du hast mir so viel Freude geschenkt, mehr als sie je hatten mit vielem Korn und Wein. Das hat David wahrscheinlich nicht geschrieben, als er schon König war, sondern vielleicht war er dann noch Hirte. Hatte nicht viel. Aber er hat gewusst und erlebt, dass Gott ihm eine Freude geschenkt hat, die weit über die Fülle von Gaben oder materiellen Dingen hinausgeht, wo wir manchmal meinen, das brauchen wir auch noch zu unserem Glück, damit wir Freude haben. Das ist aber keine Freude, die bleibt. Du wirst ja immer nach kurzer Zeit schon merken, da ist ja noch was anderes, was ich gern haben möchte, damit du dich freuen kannst. Und in Philipper 4, Vers 11 sagt es Paulus, ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Unsere dauerhafte Freude, unser Glück, unsere Zufriedenheit liegt niemals darin begründet, wie viel wir haben, sondern allein im Herrn. Und dazu dient auch das tägliche Brot, das uns der Herr jeden Tag zugedacht hat. Sei es wenig oder sei es viel. Und in Sprüche 30, Vers 8 wird es auf den Punkt gebracht, wenn es heißt, Armut und Reichtum gib mir bitte nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Das hat nicht der Salomo gesagt, der ja auch viele Sprüche geschrieben hat. Das war ein anderer, an dem man nicht so genau weiß, wer das war. Aber der will weder das eine noch das andere, sondern das, was Gott ihm zugedacht hat, dass er das genießen kann. Psalm 73, Vers 25, kennen wir ja vielleicht diesen Psalm. Da geht es darum, dass Asaf sehr unzufrieden war mit seinem Los, wenn er auf die Leute um sie herum geschaut hat, wie gut es denen ging und so weiter. Und am Schluss kommt er zur Erkenntnis, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir wünsche ich mir nichts auf der Erde. Eine Einsicht, eine Erkenntnis, eine Lebensheilung, die der Herr sicherlich auch für uns will. Unser liebender Vater gibt denen immer das Beste, die ihm die Wahl dazu überlassen. Oft genug bitten wir um etwas, das nicht gut für uns ist. Und dann wird Gott unser Gebet nicht erhören. Paulus hat es erfahren auf eine bestimmt nicht leichte Art und Weise. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf auch nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit, in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus hat hier gebetet um Gesundheit. Was er genau gehabt hat, weiß man nicht. Manche gehen davon aus, er hätte ein Augenleiden gehabt. Es ist aber nicht klar, was es genau war. Und er hat dreimal den Herrn angefleht. Aber Gott hat dieses Gebet nicht erhört, weil er etwas Größeres, etwas Besseres für dem Paulus zukommen lassen wollte, nämlich seine Gnade. Ich möchte sagen, das ist keine leichte Lektion, das zu lernen. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich erkennen muss, der Herr erhört mein Gebet um Gesundheit nicht oder was immer es auch ist. Aber dann zu dem Punkt zu kommen, wie Paulus, zu sagen, deshalb freue ich mich über meinen Zustand. Das ist eine schwere Lektion. Aber wir dürfen auch in solchen Situationen immer uns vor Augen halten, Gott weiß genau, was er tut in unserem Leben. Er weiß genau, was er dir zukommen lässt. Gott erhört unsere Bitten, damit sein Name verherrlicht werde, damit sein Reich gefördert werde und damit sein Wille geschehe. Und das sollten wir immer im Blick haben, wenn wir die erste Bitte für unsere eigenen Anliegen im Vater unser vor den Thron Gottes bringen. Es gibt noch einiges mehr zu sagen zu diesem Vers, aber dazu reicht die Zeit nicht. Ich möchte aber noch hinweisen auf ein kleines Buch, das ich jedem sehr ans Herz legen möchte, der gläubig ist. Egal, ob er erst seit kurzem gläubig ist oder schon länger gläubig ist, für jeden ist es eine hilfreiche Anleitung zum Gebet. Und ich bin sicher, wenn du das Buch liest und das beherzigst, was da drin ist, dann wird es dein Gebetsleben bereichern und nachhaltig verändern. Das Buch heißt Einmaleins des Betens. Es ist ein kleines Büchlein nur, sind nur kurze Lektionen und Abschnitte. Der Autor ist Warren Wiersbe. Ich habe mit Thorsten schon geredet. Er wollte versuchen, da ein paar Exemplare zu besorgen, aber das hat jetzt wohl nicht mehr geklappt, bevor sie weggefahren sind. Vielleicht macht er das, wenn er zurückkommt. Sprich ihn doch einfach mal darauf an, wenn du Interesse an diesem Buch hast. Warren Wiersbe, Einmaleins des Beten. Ich lege es euch sehr ans Herz. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass wir dich als einen liebenden, einen fürsorgenden Vater auch erleben dürfen, jeden Tag neu. Wir danken dir, Herr, dass du um unsere Bedürfnisse weißt und du hast auch verheißen, dass du sie befriedigst, dass du uns das gibst, was notwendig ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du es in der Vergangenheit so reichlich gemacht hast bis zu diesem Tag und dass du auch weiterhin zu deinen Verheißungen stehst. Danke aber auch, Herr, dass wir erkennen dürfen, was für Prioritäten du uns vor Augen stellst durch dieses Gebet, das wir Vater unser nennen. Dass es darum geht, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. Hilf, Herr, dass wir zu dieser Herzenshaltung auch kommen, dass wir das wirklich an erste Stelle setzen und vorrangig im Gebet bewegen, Herr. Du hast verheißen, dass du dann uns all das gibst, was wir so für unseren täglichen Bedarf auch brauchen. Ich preise dich dafür und danke dir, Herr, dass du uns nicht enttäuscht und uns jeden Tag neu diese Zusage machst. Amen.